DW Menschen und Märkte.
Indien. Welche Bedeutung hat der Subkontinent für Investoren? Welche Probleme plagen das große Land im Innern? BMW in China. Die Bayern schlagen der Konjunkturdelle ein Schnippchen. Und neuer Chef des IOR, die Vatikanbank, ordnet ihre Finanzen neu. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Indien, eine Bundesrepublik mit 29 Bundesstaaten und rund 1,2 Milliarden Einwohnern. Es ist nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt und gilt als größte Demokratie der Welt. Heute hat der neue Ministerpräsident Narendra Modi seinen Haushalt vorgestellt. Versprochen hat der Premier bereits, dass er die Korruption bekämpfen, für mehr Arbeitsplätze und Wachstum sorgen will. Wie ist es denn tatsächlich um Indien bestellt? Nicht nur hier in unserem Podcast ist das Riesenland ja nur selten ein Thema. Heute steht es bei uns im Mittelpunkt. Zunächst wird Ulla Herrmann die Frage beantworten, welche Bedeutung das Schwellenland für Investoren hat.
Heilige Kühe auf den Straßen und Ochsenkarren. Große Armut und soziale Spannungen. Andererseits Atommacht und aufstrebende Volkswirtschaft. Indien, das Land der Kontraste. Dennoch Anziehungspunkt für westliches Kapital und Unternehmen, meint Martin Lück, Chefvolkswirt Deutschland bei der UBS.
Deutsche Unternehmen sollten im Moment sehr genau hinschauen, was in Indien passiert, weil ja da die Regierung gewechselt hat. Der neue Ministerpräsident Narendra Modi hat angekündigt, sehr, sehr stark in die Infrastruktur zu investieren. Da sind Beträge von mehreren hundert Milliarden Dollar durch den Raum geheilt. Töpfe, von denen sich die deutschen Infrastrukturunternehmen, Chemieunternehmen, Maschinenbauunternehmen und so weiter gerne einen Teil sichern sollten.
Das Land bietet Chancen, birgt aber auch Risiken, warnt Carsten Pschesky, Chefvolkswirt bei der ING DiBa.
Indien steht eigentlich im Augenblick ziemlich schlechter. Also Indien ist doch vor ein paar Jahren noch sozusagen in einem Atemzug genannt mit China. Das waren die beiden großen Wachstumsmärkte und mittlerweile hat sich Indien davon deutlich verabschiedet. Wir haben jetzt doch seit einer längeren Zeit eine wirtschaftliche Krise, aus der Indien nur sehr schwer herauskommt.
Indien leidet zum einen unter massiven Strukturproblemen. Die Eisenbahnen bleiben oft stehen, die Stromnetze brechen zeitweise zusammen.
Also wenn wir uns die Infrastruktur anschauen, wenn wir uns die Energieversorgung anschauen, wenn wir uns die Lebenszustände anschauen, das ist in großen Teilen ein Entwicklungsland.
Gleichzeitig kämpft die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens gegen die Korruption und eine überbordende Bürokratie. Reformen wurden verschleppt, weil sich die Politiker nicht einig waren. Obendrein ist Indien hochverschuldet, muss aber teure Rohstoffe einführen. Erneut Chefvolkswirt Carsten Pschesky.
Wenn die Ölpreise an den Märkten steigen, was wir in letzter Zeit gesehen haben durch den Irak-Konflikt, dann leidet die indische Konjunktur da auch sehr schnell drunter.
Der asiatische Tiger lahmt also. Dennoch legte der Aktienmarkt in Mumbai eine atemberaubende Rallye hin. Auch die indische Währung, die Rupie, machte Freudensprünge. Denn ausländisches Kapital sucht angesichts niedriger Zinsen in der Welt händeringend nach neuen Anlagemöglichkeiten. Hoffnung aber auch auf den neuen Premierminister des Landes. Er verspricht ein starkes Indien. Ohne Korruption, mit mehr Wachstum. Was ist davon zu halten?
Das ist schon eine Herkulesaufgabe. Nicht unmöglich, aber schwierig.
So Thomas Liebi, Chefvolkswirt der Zürcher Vermögensverwaltung Swisscanto. Und Chefvolkswirt Carsten Pschesky meint,
mit der Hoffnung, dass der neue Besen besser kehrt in Indien, strömt mehr Geld nach Indien. Wie nachhaltig das sein wird, bleibt natürlich abzusehen.
Reichlich Skepsis also, ob Indien die Wende schafft. Immerhin, die indische Regierung rechnet im laufenden Jahr mit einer leichten Konjunkturerholung. Ein Indiz dafür auch der indische Automarkt. Nach zweijähriger Talfahrt wurden im abgelaufenen Quartal wieder mehr Wagen verkauft. Dazu Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Die Autoverkäufe sind ein Konjunktursignal. Eigentlich steigen dort die Autokäufe auch stärker als das die Gesamtwirtschaft. Also insofern kann man das, nachdem Indien jetzt sehr lange schwach war und eigentlich ein enttäuschender Automarkt war, ist das schon ein positives Zeichen.
Der neue indische Premierminister erhielt also schon mal Vorschusslorbeeren. Doch nun muss er liefern. Für Indien-Kenner ist aber auch klar, wer in dem Land Chancen sucht, der benötigt einen langen Atem.
Ein Bericht von Ulla Herrmann aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Wie weit ist das Land eigentlich schon gekommen auf dem Weg zu einer wirtschaftlichen Großmacht? Hat die Regierung die Probleme im eigenen Land im Griff? Unsere Korrespondentin in New Delhi, Sandra Petersmann, hat uns einen Beitrag überspielt, der diese Frage beantworten hilft, und zwar am Beispiel der Nahrungsmittelversorgung. Sie hat für uns einen Rundgang gemacht über den größten Obst- und Gemüsemarkt des Landes in New Delhi, und dabei hat sie im Kleinen gesehen, welche großen Probleme in Indien noch immer ungelöst sind.
Die Luft riecht nach Knoblauch und Chili. Es ist laut, eng und über 40 Grad heiß. Bunt angemalte LKWs liefern tonnenweise Kartoffeln und Zwiebeln an, während schmächtige Lastenträger kistenweise faule Tomaten und Mangos auf einen wachsenden Abfallberg wuchten. Straßenkinder wühlen sich durch das verrottende Obst und Gemüse. Auch Kühe und Hunde suchen in der Hitze nach allem, was sie fressen können. Das alles ist Azadpur, Indiens größter Markt für Frischware im Norden der Hauptstadt Neu-Delhi. Über 300.000 mit Wellblech überdachte Quadratmeter. Unter den Dächern ein Gewusel aus Menschen, Kühen und Ware. In Azadpur werden an starken Tagen bis zu 40.000 Tonnen Obst und Gemüse angeliefert. Doch verkauft wird oft weniger als die Hälfte. Kishan Kumar handelt mit Tomaten. Er kauft sie von Mittelsmännern und verkauft sie an Kleinhändler weiter. Wir versuchen natürlich, unsere Tomaten noch am gleichen Tag zu verkaufen, weil sie schnell verrotten. Aber irgendwann müssen wir sie wegschmeißen. Das kostet mich manchmal bis zu 3.000 Rupien am Tag. Aber das ist Routineabfall. 3.000 Rupien Routineabfall, das sind umgerechnet knapp 40 Euro. Auch Wakil Ahmad, ein Zwiebelkleinhändler, zuckt nur mit den Schultern. Wir können ja gar nicht anders. Unsere Zwiebeln halten bei diesen Temperaturen nur maximal 4 Tage. Verluste sind normal. Die Regierung muss vor allem dafür sorgen, dass die Preise stabil bleiben. Wenn der Diesel teurer wird, werden meine Zwiebeln teurer. Da muss ich noch mehr wegwerfen, weil die Menschen weniger kaufen. Nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen verrotten in Indien rund 40% des produzierten Obst und Gemüses. In einem Land, in dem die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren chronisch unterernährt ist und in dem jeder dritte Einwohner als arm gilt. Ashok Kumar ist ein junger Obsthändler. Es gibt keine Kühlkette. Die Ware kommt von weit her. Die Straßen sind schlecht und die Lastwagen sind nicht klimatisiert. Auch deshalb verrottet viel Ware. Es stimmt, wir müssen die Abfallmenge reduzieren. Die Regierung muss die Infrastruktur ausbauen und für ausreichend Kühlhäuser sorgen. Wir brauchen auch mehr direkte Märkte, um die Transportwege zu verkürzen. Wenn das gelingt, wäre viel erreicht. Doch auf dem Großmarkt in Azadpur hat sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Bauern, Agenten, Mittelsmänner und Händler feilschen um Preise. Ware kommt und geht und verrottet als Routineabfall. Eine alte, hagere Frau mit einem Sack in der Hand krabbelt auf dem Boden herum, um Chilischoten aufzusammeln. Sie lebt im Slum und kämpft täglich um ihr Recht auf Nahrung. Was ich hier auf dem Boden finde, versuche ich auch weiter zu verkaufen. Ich kann es mir nicht leisten, hier einzukaufen. Aber an guten Tagen verdiene ich genug für ein warmes Essen. Hier verrottet sehr viel. Keiner will die Sachen haben, die ich mir nehme. Aber warum sollte mich das aufregen? Das sind ja nicht meine Sachen. Der Alltag auf dem Großmarkt in Azadpur ist symptomatisch für die mangelhafte Ernährungssicherung in Indien. Die Bevölkerung wächst rasant, der Wassermangel nimmt zu. Doch die Nahrungskette ändert sich kaum. Die wird von subventionierten Großbauern, von Mittelsmännern und Händlern kontrolliert. Politisch mächtige Gruppen, mit denen sich die Politik selbst im Angesicht des Hungers bisher nicht angelegt hat.
Aus New Delhi, Sandra Petersmann. China. Aus dem Reich der Mitte berichten wir im Gegensatz zu Indien ständig. Wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen scheint es uns näher als der indische Subkontinent. Der chinesische Drache erlebt gerade eine kleine Konjunkturdelle. Viele ausländische Unternehmen merken das bereits. Nicht aber die Automobilindustrie und schon gar nicht BMW. Die Bayern haben sogar satt zugelegt. Markus Rimmele sagt uns, warum.
225.000 BMWs und Minis wurden von Januar bis Juni in China verkauft, fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Damit legten die Münchner mehr als doppelt so schnell zu wie der Gesamtautomarkt. Der Konzern sei in China auf dem richtigen Weg, um das Ziel eines zweistelligen Wachstums zu erreichen, sagt Carsten Engel, der China-Chef von BMW. Auch im zweiten Halbjahr werde das Wachstum anhalten mit neuen Fahrzeugen, die dann auf den Markt kämen. Auch die anderen deutschen Autobauer expandieren nach wie vor rasant in China. Volkswagen steigerte seinen Absatz im ersten Halbjahr um mehr als 18% und kündigte soeben beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Peking den Bau von 2 neuen Fabriken an. Die VW-Marke Audi verkaufte in China im Juni erstmals mehr als 50.000 Fahrzeuge in einem Monat. Auch Daimler legt zu, will in diesem Jahr wieder den Anschluss an die deutschen Konkurrenten Audi und BMW schaffen, vor allem mit der neuen S- und der neuen C-Klasse. Einer Umfrage der deutschen Handelskammer China zufolge ist die deutsche Automobilbranche im Land besonders optimistisch. 75% der Unternehmen blicken demnach positiv in die Zukunft.
Markus Rimmele aus Shanghai. Das Institut für die Werke der Religion, das ist der Titel der Bank des Vatikan, abgekürzt IOR. Das Institut hat in den vergangenen Jahren schlechte Presse gehabt. Schlecht für eine Bank, wenn ihr zum Beispiel Geldwäsche vorgeworfen wird, klar, aber besonders schlecht für eine Bank in heiligem Auftrag. Der Versuch, das IOR zu reformieren, erweist sich als schwieriger als gedacht. In dieser Woche ist, wie es heißt, aus freien Stücken, der Chef des IOR zurückgetreten. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Jan-Christoph Kitzler über die Schwierigkeiten des Vatikans, seine Geldgeschäfte transparent und skandalfrei abzuwickeln.
Aufräumen im Bereich der vatikanischen Finanzen, das war offenbar ein Anliegen vieler, die den Papst aus Südamerika im März 2013 gewählt haben, sagte heute Kardinal Pell, der so eine Art Wirtschafts- und Finanzminister an der Kurie geworden ist. Bei den Präkonklave-Treffen vor der Wahl des neuen Papstes waren viele Kardinäle sehr deutlich, was den Reformbedarf angeht, und Papst Franziskus, der Heilige Vater, hat das angenommen. Der Kern der Reform, deren Grund Züge heute vorgestellt wurden, betrifft die Güterverwaltung des Heiligen Stuhls, kurz APSA. Der Teil der Behörde, der die vielen vatikanischen Immobilien verwaltet, für Buchführung und Haushaltsplanung zuständig ist, gehört künftig dem neuen Wirtschaftssekretariat von Kardinal Pell an, dessen Behörde wird dadurch schlagkräftiger. Der APSA bleiben nur die Kapitalanlagen, immerhin im Wert von 1,5 bis 2 Milliarden Euro.
The aim of the APSA as a treasury.
Das Ziel der APSA als Schatzamt ist es, die Liquidität und finanzielle Stabilität des Heiligen Stuhls zu garantieren. Und alle souveränen Einrichtungen des Heiligen Stuhls werden ein Konto bei der APSA haben. Und ich glaube, man kann betonen, dass unsere finanzielle Lage hier im Vatikan grundsätzlich ziemlich gesund ist. Die Reform hat auch Einfluss auf die immer wieder von Skandalen erschütterte Vatikanbank JOR, denn der Vatikan will die Verwaltung seiner Kapitalanlagen zentralisieren und professioneller machen. Kardinal Pell kündigte ein zentrales Vatican Asset Management an. Die Gelder, die dort verwaltet werden, könnten also in den künftigen Bilanzen des JOR fehlen. Denkbar ist aber auch, dass diese Einrichtung ein Teil der Vatikanbank wird. Vor den versammelten Vatikanjournalisten saßen heute der scheidende Chef des JOR, der deutsche Ernst von Freiberg, und auch sein Nachfolger. Nachdem unter von Freiberg sämtliche Konten überprüft und immer wiederkehrende Verdachtsfälle der Geldwäsche aufgearbeitet wurden, soll nun der Franzose Jean-Baptiste de Francois die nächste Reformphase leiten.
It will not happen tomorrow. It will take a couple of months.
Das wird nicht morgen passieren, das braucht ein paar Monate. Wir werden beim JOR beginnen mit dem Fokus auf die bestehenden Kunden, um dann das auf das Vermögen des Heiligen Stuhls auszudehnen. Wenn ich Ihnen eine Zahl nennen soll, dann sage ich, dass das in den nächsten 24 Monaten passieren wird.
I would say that it would happen in the next 24 months.
Viele Fragen bleiben noch offen, zum Beispiel die, was mit den zum Teil großen Besitztümern päpstlicher Behörden wird, die in Rom sprichwörtlichen Reichtümer der Propaganda Fide, einer Art Ministerium für Mission, werden von den heute vorgestellten Plänen noch nicht erfasst. Auffällt aber bei den vielen Personalien, die heute verkündet wurden, die römische Kurie wird nach und nach weniger italienisch. Viele Posten in den diversen Vorständen, Aufsichtsräten und Beratergremien gehen neuerdings nicht an Italiener. Auch das war, wie man hört, ein Auftrag an den neu gewählten Papst aus den Treffen der Kardinäle vor dem Konklave gewesen, die mächtigen Seilschaften der Italiener am Hof des Papstes zu zerschlagen. Der Australier Kardinal Pell erklärte das heute auf seine ganz eigene Art.
Noi non parliamo del Vicariato di Roma.
Wir reden hier nicht über das Vicariato di Roma, das ist für die römischen Kirchen. Wir reden hier über die Weltkirche. Es wird hier immer wichtige Posten für Italiener geben, aber wir brauchen auch andere aus vielen anderen Teilen der Welt. Fest steht nur, die vielen neuen Berater und Helfer des Papstes aus aller Welt, die in Rom neuerdings viel Einfluss haben, haben noch einen weiten Weg vor sich. Und ob die Reformen Erfolg haben, lässt sich zurzeit noch nicht absehen.
Aus dem Vatikanstaat in Italiens Hauptstadt Rom berichtete Jan-Christoph Kitzler. Damit endet unser Podcast für heute. Claudia Rack in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.